etwas vom großen Paulus lernen, der uns im Wort Gottes einiges hinterlassen hat. Ich möchte hierzu einen Text aus der Bibel lesen, aus dem Philipperbrief, Kapitel 4, von Vers 10 bis 13 und dann 17 bis 19. So, und jetzt gucken wir mal, ob das geht. Ja, ich habe und für mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Vers 17, nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eure Rechnung. Ich habe alles und habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Epaphroditus eure Gabe empfangen habe, einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Mein Gott aber wird allen euren Mangel nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Soweit die Worte der Heiligen Schrift. Herr, segne du uns jetzt und gib uns wirklich das, was wir brauchen als Zuhörer und mir auch als Verkündiger. Schenk du uns deine Gnade, deinen Segen. Amen. Hier schreibt Paulus einen Dankeschönbrief an die Philipper für die großzügige Spende, die er von ihnen bekommen hatte. Wir haben also hier in dem Gelesenen mit der wunderbaren, herrlichen Versorgung Gottes im Leben des Paulus zu tun. Und darum geht es. Der Versorgung Gottes reden. Eine Verheißung, die nicht nur dem Paulus gilt, sondern auch jedem von uns, dir und mir. Gott ist der Vater aller, die an ihn glauben. Und weil er der Vater ist, ist er auch der Versorger. Weil das tun so Väter, die sorgen für ihre Kinder. Das ist eine göttliche Art. Und Jesus hat schon bereits gesagt in Matthäus 7, Vers 11, wenn nun ihr, die ihr böse seid, also das heißt, ihr, die ihr eine gefallene Natur habt, ihr, die ihr den Hang, den Drang zum Bösen habt, ihr, die ihr erlösungsbedürftig seid, wenn ihr, die ihr unterschiedliche Tagesformen habt, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr? Und die Antwort ist 10.000-mal millionenfach mehr wird der Vater im Himmel geben, den sie ihn bitten. Das ist eine Verheißung, will ich mal sagen. Das ist die Verheißung der Versorgung Gottes über dein richtig froh machen, liebes, gläubiges Menschenkind. Und ich freue mich, dass ihr euch so sehr freut. Da ist ruhig mehr Sinn. Also, gut. Jesus sagt, selbst ihr, die ihr böse seid. Also, das ist etwas, was Gott in uns Menschen hineingelegt hat. Selbst der vollkommenste Mensch, der zu allem Bösen imstande ist, der Mafia-Boss oder der Terrorist, ist wirklich in der Lage, wenn es darum geht, für sein Kind zu sorgen, auch das Beste für sein Kind zu tun. Und man muss schon sehr kaputt sein, um seine Kinder zu zerstören zu wollen. Nein, wir geben unseren Kindern gerne Gutes. Und wenn wir das schon bereits tun, wie viel mehr will Gott das tun? Und der Apostel Paulus hat es auch so erlebt und schreibt es dann an die Philipper: Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Ein wichtiger Nachsatz, dieses Wort nach seinem Reichtum, das überliest man so schnell. Nach seinem Reichtum. Wenn da stehen würde, aus seinem Reichtum, dann würde ich mich freuen. Aber ich freue mich noch viel mehr, dass da steht, nach seinem Reichtum. Was ist denn der Unterschied? Ganz praktisch. Wenn du und oder ich einen Freund habe, der Multimillionär. Möchte dir ein Geschenk machen und würde dir aus meinem Reichtum was geben. Naja, dann kann das sehr viel sein, es kann aber auch wenig sein. Der kann uns 5 Euro geben, kann dir 5 Euro geben und das war auch aus seinem Reichtum. Aber wenn dein Freund steht im Verhältnis zum Gesamten, seinem Reichtum gemäß, also nicht knauserig, nicht klein. Und genau das. Christus Jesus ihren Mangel ausfüllen nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Ist das nicht schön? Gott ist unser Versorger. Er möchte seine Kinder gerne versorgen. Jetzt ist es aber wichtig, wenn wir über die Verheißung der Versorgung Gottes in unserem Leben reden, dass wir zwingend auch eine Sache erwähnen. Jede Verheißung in der Bibel ist geknüpft an Bedingungen. Jede Verheißung. Und auch diese. Und aus dem Kontext des Philipperbriefs lesen wir eine ganz wichtige Bedingung. Eine Bedingung, um zu erfahren, dass Gott uns versorgt. Dass wir eins lernen sollten. Bedingung Nummer 1. Zufriedenheit lernen. Einer meiner Lieblingsverse ist der da. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Meistens habe ich diesen Vers aus dem Verständnis heraus zitiert, dass für unseren Gott nichts unmöglich ist. Er kann alles. Er ist groß, er ist mächtig. Er vermag uns zu helfen. Ich vermag alles. Stark macht Christus. Ich wachse über mich hinaus. Ja, das stimmt. Das dürfen und das können wir so erleben. Aber ich vermag alles bedeutet auch, gerade aus dem Kontext, das steht hier in Vers 11, ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich auch aufs Reich sein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich habe gelernt, auch mit wenig auszukommen, sagt Paulus. Ich bin noch dabei, es zu lernen. Ich begnüge mich mit dem, was ich habe. Ich akzeptiere, dass ich jetzt den Gürtel enger schnallen muss. Ich akzeptiere das Leid, durch das mich Gott hindurchtragen will. Ich akzeptiere den Mangel. Gott gibt mir die Kraft, durch diese Trübsal hindurchzugehen, so wie er auch in der Lage ist, mich vor der Trübsal zu erretten. Aber er kann mich auch durchtragen. Ich bin beides geübt. Ich vermag beides durch den, der mich stark macht. Christus. Wir sagen, ihr Lieben, gute Zeiten und schlechte Zeiten gehören in unserem Leben zusammen. Beides vermag ich durch den, der mich stark macht. Ich habe festgestellt, dass ich, wenn es mir gut geht, mit der Zufriedenheit keine Probleme habe. Dann kann ich sehr wohl zufrieden sein. Und ich glaube, ihr auch. Ja, es stimmt. Es gibt aber Leute, die machen den Eindruck, dass sie nie zufrieden sind. Nie. Es gibt auch eine sogenannte unersättliche Gier der Heiden. Selbst im Überfluss sind sie nie zufrieden. Meckern auf hohem Niveau. Aber damit haben wir ja keine Probleme, denke ich mal. Zufriedenheit, wenn alles passt, wenn Überfluss da ist, das fällt uns nicht schwer, das zu lernen. Aber wenn es nicht rund läuft, in solchen Situationen zufrieden zu sein, sich genügen zu lassen, ja, das ist das, was wir lernen müssen. Und auch erlernt werden kann. Das ist etwas, was Gott uns schenken möchte. Und jetzt gehen wir weiter. Bedingung Nummer 2. Das Geben lernen. Die Verheißung der Versorgung Gottes gehört den Gebenden. Wenn wir das weglassen, dann tun wir diesem gelesenen Text zu Beginn Gewalt an. Paulus spricht den Philippern diese starke Verheißung der Versorgung Gottes als eine Antwort darauf zu, dass sie ihn beschenkt haben, dass sie ihn so wunderbar versorgt haben. Er lehrt über das Geben, und jetzt kommt's, und das um der Geber willen und nicht um seinetwillen. Er lehrt über das Geben um der Geber willen. Schaut mal hier, Vers 17. Nicht, dass ich nach der Gabe Das ist ein toller Vers. Paulus wollte also nicht verbessern. Er sprach über das Geben um der Geber willen. Er wollte, dass die Philipper diesen riesen Segen der Versorgung Gottes nicht verpassen. Ihr Lieben, unser Geben, sei es Geld oder sei es Zeit, alles, was wir tun, das ist ein Opfer für Gott. Und wenn wir das geben, was wir geben für die Gemeinde oder für Gemeindewerke, dann tun wir das für Gott. Paulus schreibt wieder weiter im Vers 18, ich habe alles und habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Epaphroditus eure Gabe empfangen habe. Einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Er spricht über ihn eine finanzielle Gabe und vergleicht es mit einem Opfer aus dem Alten Testament. Ein Opfer, das verbrannt wurde, aber das ein Wohlgeruch für Gott war. Und nun an dieser Stelle drängt sich mal der Gedanke des Zehnten auf. Ist der Zehnte oder das den Zehnten geben noch von Bedeutung im Neuen Testament, stellt sich die Frage. Wenn ich alle Bibelstellen erwähnen würde aus dem Neuen Testament, die damit im Zusammenhang sind, oder mindestens in diese Richtung gehen, dann könnte ich schnell gesetzlich klingen. Und deshalb lasse ich das. Es gibt aber Es gibt ein Prinzip von Jesus gelehrt, das vieles alttestamentlich-legalistische in den Schatten stellt. Jesus lehrt davon in seiner vielberühmten Bergpredigt, in Matthäus 5. In der Bergpredigt sagt Jesus immer wieder eine Sache. Er sagt, ihr habt gehört, dass den Alten gesagt wurde, zum Beispiel, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, ihr habt gehört, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, ihr habt gehört, so und so, mehrere Sachen. Und nun frage euch, ging da der Standard rauf oder runter? Du sagst es. Der Standard ging rauf. Er hat nicht gesagt, in meinem Reich kann ja mal vorkommen, das mit dem Töten. In meinem Reich wird nicht so heiß wie im Alten Testament gekocht. Wir können uns alle ein bisschen zurücklehnen. Einmal töten kommt ja in den besten Familien vor. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt, sondern er setzt den Standard hoch. Im Zusammenhang mit Auge um Auge, Zahn um Zahn, sagt er, ich aber sage euch, wenn euch jemand auf die rechte Wange haut, dann haltet auch die andere da, reicht ihm auch die andere da. Er setzt den Standard hoch. Jesus wusste aber auch, dass ein Mensch ohne ein verändertes Herz nie diese Standards erfüllen kann. Deshalb hat er auch noch was anderes gesagt, ganz wichtig. Er hat gesagt, ich aber sage euch, er sprach davon, dass wir von innen nach außen erneuert werden, denn nur in der Lage, diese Standards zu erfüllen. In der Kraft des Heiligen Geistes werden wir befähigt, als veränderte Menschen zu leben, in einem Bund stehend mit Gott, dem Vater, unserem Versorger. Und den Zehnten zu geben, ist dann ein Ausdruck dessen. Das Geben ist etwas, was die Beziehung zwischen mir und Gott reflektiert. Es darf das Geben kein Zwang sein, ihr Lieben, kein Muss. Davon reden wir nicht. Es darf keinesfalls so etwas sein, weil du es so treu machst. Ich gebe nicht den Zehnten, weil ich nun mal ein Christ bin. Ich muss Gott eigentlich von dem, was ich erarbeitet habe, den Zehnten geben. Und die Gemeinde will endlich mal einen Schallschutz da anbringen oder die Fassade erneuern. Und ich muss Gott von dem, was ich erarbeitet habe, geben, den Zehnten geben. Dem ist nicht so. Es soll und darf kein Muss sein. Sondern das Geben ist das Bekenntnis dessen, dass alles, was ich habe und alles, was ich bin, von Gott kommt und ich von Gott habe. Ich wiederhole diesen Satz, ich finde ihn sehr markant. Das Geben ist das Bekenntnis dessen, dass alles, was ich bin und alles, was ich habe, von Gott kommt und ich von Gott habe. Jeder Atemzug, den ich atme, jeden Schritt, den ich gehe, kann ich nur, weil er mir dazu hilft. Ich verdanke ihm jeden Tag meines Lebens. Der Zehnte ist ein Bekenntnis, in dem ich sage, Herr, ich gehöre dir, ich habe gar nichts, was ich nicht zuvor. Ja, der Gedanke des Zehnten ist am schönsten im Alten Testament bei Jakob zu lesen. Jakob hatte seinen Bruder so ziemlich über den Tisch gezogen und Und er musste jetzt fliehen vor ihm. Er war auf der Flucht vor dem Zorn seines Bruders in eine ungewisse Zukunft ohne nichts. Nur die Klamotten, die er auf dem Leib hatte. Wovon wird er leben? Wie wird er auskommen? Seine Heimat, seine Existenzgrundlagen waren verloren. Seine Zukunft war ungewiss, total auf Gott angewiesen. Was Schutz, was Nahrung, was Kleidung, was Zukunft betraf. Und dann sagt er Folgendes, und das lesen wir im 1. Mose 28. Und Jakob legte ein Gelübde ab und sprach, wenn Gott mit mir sein wird und mich behüten wird auf dem Weg, den ich gehe und mir Brot zu essen geben wird und Kleider anzuziehen und mich wieder mit Frieden heim zu meinem Vater bringt, so soll der Herr mein Gott sein und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgerichtet habe, soll ein Haus Gottes werden und jetzt. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir gewisslich den Zehnten geben. Das ist es, worum es geht. Von allem, was du mir gibst. Nicht ich gebe Gott etwas von dem, was ich habe. Er hat mir was anvertraut. Und wenn ich was gebe, dann gebe ich sozusagen ihm wieder zurück. Das, was ich von ihm bekommen habe. Das Geben soll etwas Persönliches zwischen dir und Gott sein. Es soll uns freisetzen von Sorgen, indem es Gott als den Versorger auf den Plan rufen wird. Und nun zum Schluss möchte ich zwei Bibelverse zitieren, damit abschließen. Und während ich die dann lese, bitte schon mal die Sänger, die Musiker wieder nach vorne zu kommen. Und wir wollen dann nachher gemeinsam weiter an diesem Opfer für Gott beteiligt sein. Auch das Loben, der Lobpreis ist ein wohlriechendes Opfer für Gott, so wie das Geben auch. Um das nur mal geschwind zu erwähnen. Jetzt abschließend möchte ich nochmal den Paulus zu Wort kommen lassen. Nicht, dass ich es auf euer Geld abgesehen hätte. Mir liegt vielmehr daran, dass euer Guthaben reichlich Zinsen trägt. Ihr merkt eine andere Übersetzung im heutigen Deutsch. Und noch einmal ein Zitat von unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Gebt, sagt er, und es wird euch gegeben, ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überlaufendes Schütten, denn das Maß, mit dem ihr bei anderen messt, wird auch für euch verwendet werden. Die Verheißung der Versorgung eingebettet in Zwang. Wir dürfen lernen zu sein und wir dürfen lernen zu geben. Bist du dabei? Gott helfe uns dazu. Amen.